Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Bei uns geht's jetzt weiter mit dem Programm auf Deutsch.
Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Dobrý den und herzlich willkommen zur folgenden Sendung. Am Mikrofon begrüße Martina Schneiberger. Heute haben für Sie die Folgenteam vorbereitet. Den Arbeitskräftemangel bemühen sich viele Firmen mit Anwerbungen im Ausland zu lösen. Viele Menschen kamen in letzter Zeit von den Philippinen nach Tschechien. Eine germanische Grabstätte nahe Chomutov hat vor kurzem wertvolle archäologische Funde geliefert, darunter Trinkhörner und Waffen. Und die Prager Nationalgalerie wurde vor 230 Jahren gegründet. Bleiben Sie dran, zuerst das Neueste aus Tschechien mit Daniela Honigmann.
Die Nachrichten.
Der tschechische Umweltminister Igor Červený hat am Dienstag bei einer Pressekonferenz nähere Angaben zur Giftstoffbelastung im Nationalpark Böhmerwald gemacht. Bei Untersuchungen vor Ort sind demnach auf dem ehemaligen Armeegelände Dobrá Voda rund 1000 Tonnen kontaminierter Erde festgestellt und etwa 200 Fässer mit gefährlichen Chemikalien gefunden worden. Sie enthalten Substanzen wie Dioxine, Furan, Quecksilber, Arsen oder chlorierte Lösungsmittel. Červený hatte erstmals am Montag darüber informiert, dass der Boden in Teilen des Böhmerwaldes Giftstoffe enthält. Das Gebiet werde derzeit von der Polizei gesichert, so der Minister am Dienstag. Öffentliche Wanderwege seien aber nicht beeinträchtigt, hieß es von der Nationalparkverwaltung. Červený kündigte an, dass Ende September damit begonnen werde, die Materialien und die Bodenkontaminierungen zu beseitigen. Diese Arbeiten werden ihm zufolge bis Juni 2028 dauern und umgerechnet etwa 8 Millionen Euro kosten. Die Arbeitslosigkeit in Tschechien lag im August bei 5% und damit auf dem gleichen Niveau wie im Vormonat Juli. Ende August waren landesweit knapp 374.000 arbeitssuchende Menschen registriert. Diese Statistik veröffentlichte das Arbeitsamt am Dienstag. Weiter geht daraus hervor, dass die Arbeitslosenquote in diesem August um 0,5% höher lag als im gleichen Monat 2025. Währenddessen schreitet die Digitalisierung der Ämter voran. Laut Sozial- und Arbeitsminister Aleš Juchelka haben sich im vergangenen Monat mehr als 45% der neuen Arbeitssuchenden online angemeldet. Am Dienstagmorgen ist wegen einer anonymen Bombendrohung das Krankenhaus im westböhmischen Kadan evakuiert worden. Die Rettungskräfte führten rund 240 Personen aus dem Gebäude, einschließlich von Patienten, die auf das Krankenbett angewiesen sind. Wie die Polizei auf X informierte, waren Pyrotechniker und Spürhunde im Einsatz. Eine Bombe sei allerdings nicht gefunden worden. Laut Krankenhausleitung ist die Drohung per E-Mail eingegangen. Nach etwa 3 Stunden wurde die Sicherheitsmaßnahme beendet und alle Betroffenen konnten in das Gebäude zurückkehren. Die diesjährige Laureatin des Meda Mládkova-Preises für Gegenwartskunst ist die Bildhauerin und Pädagogin Pavla Szerangova. Die Preisverleihung fand am Dienstag im Prager Kampermuseum statt. Die Jury würdigte die 1980 geborene Szerangova als eine der bedeutendsten Künstlerinnen ihrer Generation. Sie erkunde mit einfallsreichen Arbeiten die Stellung des Einzelnen in der aktuellen Welt. Der Meda Mládkova-Preis erinnert an die Kunstmäzenin und Gründerin des Kampermuseums. Er wird seit 2023 vergeben und besteht jedes Jahr aus einem neuen, extra angefertigten Schmuckstück. Die tschechischen Basketballerinnen sind bei der Weltmeisterschaft in Berlin frühzeitig ausgeschieden. Am Montag verloren sie auch das 3. Gruppenspiel, diesmal gegen die Favoritinnen aus den USA. Mit 64-105 mussten die Tschechinnen die höchste Niederlage einstecken, die sie je bei einer WM erlebt haben. Das Team von Trainerin Romana Ptáčková landete somit auf dem 15. Platz der Berliner WM. Die beste Schützin ist, wie beim letzten Mal auch, Aufbauspielerin Eliška Joklová, die 19 Punkte erzielte. Und die Wetteraussichten. Am Mittwoch ist es nur im Osten Tschechiens zunächst noch sonnig. Überall sonst gibt es dunkle Wolken. Und von Westen her zieht ein Regenband durch, das vereinzelte Gewitter mit sich bringt. Es erreicht am Abend auch Mähren und Schlesien. Die Tageshöchsttemperaturen reichen von 18 Grad im Westen bis zu 32 Grad im Osten.
Danke, Daniela, für die Nachrichten. Industrieproduktion oder Baugewerbe. Den Arbeitskräftemangel in Tschechien gleichen die Firmen mit gezielten Anwerbungen im Ausland aus. Vor allem von den Philippinen werden in den letzten Jahren zahlreiche Menschen ins Land geholt. Ihr Recht auf freie Jobwahl wird aber nicht immer respektiert. Mehr zum Thema von Daniela Honigmann.
Im März dieses Jahres lag die Zahl der in Tschechien arbeitenden Philippiner bei knapp 15.000. Die hiesigen Firmen investieren gezielt in ihre Anwerbung. Laut einem bilateralen Abkommen müssen tschechische Arbeitgeber das Flugticket sowie eine Unterkunft zahlen, wenn sie Menschen aus dem Inselstaat einstellen. Laut Gesetz sind die Arbeitnehmer aus dem Drittland dann verpflichtet, mindestens ein halbes Jahr in dem Job zu bleiben. Die anschließende Möglichkeit der freien Jobwahl nutzen offenbar immer mehr philippinische Arbeitsmigranten in Tschechien. Es gäbe Beispiele, dass von einem Arbeitgeber 100 Leute auf einmal abgewandert seien, sagt Jana Mitschkova-Slatka von der Personalagentur GrabeCare, die seit mehr als 10 Jahren mit philippinischen Partnern zusammenarbeitet. Dies sei aber ein extremes Beispiel, fügt Mitschkova-Slatka hinzu. Eine Analyse des Ministeriums für Arbeit und Soziales ergab, dass bis zu 10% der philippinischen Arbeitnehmer nach der kürzestmöglichen Zeit den Arbeitsplatz in Tschechien wechseln. Der häufigste Grund dafür sei ein besserer Verdienst, erläutert Martin Jansky vom Verband der Personalvermittler.
Oft kann das jedoch auch damit zusammenhängen, dass die Philippiner meist wegen einer Arbeit herkommen, die nicht besonders attraktiv ist, vom Lohn her oder weil sie körperlich anstrengend ist. Wenn sich die Menschen etwas orientiert haben, stellen sie fest, dass man hierzulande auch zu besseren Bedingungen arbeiten kann.
Menschen aus dem Inselstaat werden in Tschechien zumeist für Jobs in der Industrieproduktion, im Baugewerbe oder in der Logistik angeworben. Das Ministerium für Industrie und Handel betreibt zudem das Programm Qualifikovaný Zaměstnanec, zu Deutsch qualifizierter Angestellter. In dessen Rahmen sind vergangenes Jahr knapp 4.800 Menschen von den Philippinen nach Tschechien gekommen und in diesem Jahr bis Ende Juli weitere 4.000. Ressortsprecher Tadeusz Powaznik betont, dass in das Programm nur solche Arbeitgeber aufgenommen würden, bei denen in den vergangenen 2 Jahren keine Verstöße gegen das Arbeitsrecht registriert worden seien.
Weiter erwarten wir von den Firmen eine Zusammenarbeit mit dem Zentrum zur Unterstützung der Integration von Ausländern, vor allem bei der Absolvierung der Integrationskurse. Daneben müssen sie ein Verdienstkriterium anbieten, das mindestens dem 1,22-fachen des Mindestlohnes entspricht.
Der Mindestlohn in Tschechien liegt derzeit bei 22.400 Kronen, das sind 930 Euro. Die anfänglichen Investitionen, die die Firmen tätigen, um neue Arbeitskräfte von den Philippinen für den tschechischen Markt anzuwerben, würden von anderen Firmen hierzulande aber auch ausgenutzt, schildert Jana Mitschkova-Slatka.
Es gibt dann Arbeitgeber, die nicht an dem Programm teilnehmen und die abwarten, bis sie Mitarbeiter angelernt wurden. Nach 6 Monaten sprechen sie diese dann zum Beispiel in der Unterkunft an und bieten vielleicht 1.000 Kronen mehr Gehalt. Und so werben sie die Arbeitskräfte ab.
Menschen von den Philippinen bekommen in Tschechien meistens ein Arbeitsvisum, das auf 2 Jahre begrenzt ist. Darum ist den ursprünglichen Arbeitgebern daran gelegen, dass die Mitarbeiter nicht vorher schon kündigen. Vermieden werden könne dies durch einen guten Umgang mit den Angestellten und ihre Unterstützung bei alltäglichen Problemen, sagt Bohumila Černochová. Sie leitet die mährische Filiale von Hoffmann Personal. Ihre philippinischen Klienten hätten bisher nur selten den Arbeitgeber in Tschechien gewechselt, so Černochová.
Das Leben hier ist wirklich sehr anders, als sie es gewohnt sind. Je besser der Service ist, den man ihnen bietet, desto besser und enger bindet man sie an.
Manche Firmen rufen hingegen nach einer Verlängerung der Pflichtzeit nach der Anwerbung. Dies lehnt das Industrieministerium allerdings ab. Dennoch kommen immer wieder illegale Praktiken ans Licht, mit denen Arbeitgeber ausländische Angestellte in ihrem Recht auf freie Jobwahl behindern. Reporter des tschechischen Rundfunks haben etwa im Juni von einer Nagelstudio-Kette in der Gegend von Ostrau berichtet, die sich von ihren philippinischen Mitarbeiterinnen einen Schuldenvertrag unterschreiben lassen, der in Kraft tritt, wenn die Frauen das Unternehmen nach weniger als 2 Jahren wieder verlassen.
Daniela Honigmann war das mit einem Bericht über Philippiner, die wegen Job nach Tschechien geholt worden sind. Eine germanische Begräbnisstätte nahe Chomutov hat vor kurzem wertvolle archäologische Funde geliefert. Mehr erfahren Sie in den folgenden Minuten. Die Gemeinde Nesabelice liegt etwa 6 Kilometer südöstlich von Chomutov in Nordböhmen. Bei archäologischen Forschungen wurden nahe des Dorfes in diesem Jahr 11 Brandgräber aus der älteren römischen Kaiserzeit gefunden. In ihnen lagerten zum Beispiel auch importierte Bronzegegenstände. Der Archäologe Marek Bulban und sein Team führen die Forschungen durch. Er entdeckte dabei eine Reihe von rund 17 halbkreisförmigen Gruben mit einer Tiefe von etwa 20 Zentimetern. In den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks sagte der Experte,
es handelt sich um Teile einer oberirdischen Konstruktion. Allerdings lässt sich nur schwer sagen, welcher Art sie war. Wir haben 2 Theorien. Entweder handelt es sich um die Überreste eines älteren prähistorischen Grabhügels oder möglicherweise um eine Einfriedung innerhalb einer Anlage, die aus der älteren römischen Zeit stammt.
Ein Stück weiter befinden sich weitere Gruben. Bei ihnen handelt es sich laut dem Archäologen um Brandgräber aus der römischen Zeit. Nach der Einäscherung wurden die Knochenreste und Beigaben in Keramikgefäße gelegt und beschattet. Bei ihrer Arbeit nutzen die Archäologen kleine Gerätschaften, Spachtel, Pinsel und weitere Mikrowerkzeuge. In einem der Gefäße fanden sie kleine Knochenstücke sowie Bronze- und Eisenfragmente. Die Grabstätte habe aber noch weitere interessante Funde geliefert, erläuterte Marek Bulban.
Wir haben mehrere eiserne Schildgriffe gefunden. Auch eine eiserne Speerspitze ist erhalten. Zu den feineren Stücken zählen Beschläge eines Trinkhorns. Das war ein hervorragender Fund. Am kostbarsten sind die Fragmente von Bronzegefäßen, die aus dem Römischen Reich importiert worden sind.
Angesichts der Menge und Art der Artefakte handelt es sich um eine Grabstätte germanischer Krieger, befindet Marek Bulban und ergänzt.
Hier befand sich eine unglaubliche Anzahl wertvoller Gegenstände, insbesondere Waffen. Diese Konzentration und der Anteil an Kriegsgräbern sind beispiellos. Für Böhmen ist ein solcher Fund nicht üblich.
Sie hören Radio Prag International, die Sendungen des tschechischen Rundfunks für das Ausland. Der 5. Februar 1796 gilt als Geburtsdatum der Nationalgalerie Prag. An jenem Tag wurde die Privatgesellschaft Patriotische Kunstfreunde gegründet, die am Anfang der Institution steht. Kurz darauf wurde mit dem Aufbau einer Gemäldegalerie begonnen. Woher kamen die ersten Kunstwerke? Wie hat sich die Sammlung weiterentwickelt? Und wer waren die wichtigsten Mäzene der Galerie? Antworten darauf hat Markéta Kachlíková in ihrem Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Sie hören eine Wiederholung vom Februar dieses Jahres.
Kapitel 5. Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Die Privatgesellschaft patriotischer Kunstfreude wurde von Angehörigen des patriotisch gesinnten böhmischen Adels gegründet, darunter etwa Vertreter der Häuser Kolovrat, Sternberg und Nostitz, sowie von Angehörigen des Bürgerturms. Im Sinne der Ideen der Aufklärung setzte sich der Verein das Ziel, eine öffentlich zugängliche Gemäldegalerie zu errichten. Man wollte dem Ausverkauf von Kunstsammlungen in den böhmischen Ländern entgegenwirken, der im 18. Jahrhundert stattgefunden hatte. Olga Kotková leitet heute die Sammlung Alte Meister in der Nationalgalerie Prag. Während einer Führung durch die ständige Ausstellung im Palais Sternberg auf dem Hradčín erläuterte sie die Umstände der Gründung.
Im Unterschied zu großen Museen, die etwa von Herrschern gestiftet wurden, um zu beeindrucken, war die Motivation in diesem Fall von Anfang an, die Werke in den böhmischen Ländern zu retten. Die Galerie wurde 1796 gegründet, weil die Kunstdenkmäler hierzulande praktisch verschwunden waren. Die Vereinsmitglieder waren patriotisch orientiert, wobei aber kennzeichnend war, dass die meisten von ihnen überhaupt kein Tschechisch sprachen. Ihr Patriotismus wurde geografisch definiert.
Die erste Residenz der Gemäldegalerie befand sich im Palais Černín. Die Sammlungen waren für die Öffentlichkeit kostenlos zugänglich und wurden von einem Verwalter betreut. Im April 1809 musste die Gemäldegalerie einem Lazarett weichen. Die Gesellschaft patriotischer Kunstfreunde plante zunächst den Bau eines neuen Gebäudes am Moldauufer. Letztlich nutzte sie jedoch ein günstiges Angebot von Graf Leopold Sternberg und erwarb dessen Palast auf dem Hradčín. Nach den notwendigen baulichen Veränderungen wurde die Gemäldegalerie dort 1814 eröffnet. Gemäß den Statuten durfte die Gemäldegalerie keine einzelnen Werke besitzen. Aus den Beiträgen der Mitglieder wurde ein Fonds geschaffen, mit dem die Gesellschaft Gemäldekäufe finanzierte. Nach dem Ankauf ersteigerten die einzelnen Mitglieder diese Werke auf einer jährlich stattfindenden Auktion und verpflichteten sich im Gegenzug, sie der Gemäldegalerie für 10 Jahre als Leihgabe zur Verfügung zu stellen. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde dann allmählich eine eigene Sammlung angelegt. Von großer Bedeutung war eine umfangreiche Schenkung von dem aus Nordböhmen stammenden und in Wien tätigen Arzt Josef Hoser. Die Kunsthistorikerin Martina Jandlová von der Nationalgalerie fährt fort.
Als Josef Hoser 1843 der Nationalgalerie seine Sammlung überließ, schrieb er in der Schenkungsurkunde, dass er sich aus reinem Patriotismus von seiner Sammlung trenne, die er 40 Jahre lang zusammengetragen hatte. Er war überzeugt, dass die Kunst dem Volk gehöre. Er verwendete sogar den Begriff Nationalgalerie.
Hoser war ein hochgebildeter Mann mit einem weiten Horizont. Er verfasste Fachbücher über Geographie und Naturgeschichte, veröffentlichte rund 50 Drucke und seine größte Leidenschaft galt der bildenden Kunst. Martina Jandlová.
Wie es seit dem Ende des 18. Jahrhunderts in Mitteleuropa üblich war, besaß auch er eine Sammlung, und zwar mit Werken im Kabinettformat und von sogenannten kleineren Meistern. Also mit Gemälden, die erschwinglich waren und sich gut ausstellen ließen, beispielsweise in einer Privatwohnung oder einem Privathaus.
Hosers Sammlung wurde im zweiten Stockwerk des Palais Sternberg platziert. Die dort untergebrachte Gemäldegalerie bestand in ihren Blütezeiten Anfang des 19. Jahrhunderts aus 800 bis 1000 Kunstwerken. Doch in den 1840er Jahren sank die Zahl der Werke auf rund 300, sodass die rund 300 zusätzliche Bilder von Hoser eine große Hilfe für sie waren. Josef Hoser hatte dort ein großes Privileg. Er durfte selbst bestimmen, wie die Sammlung installiert werden sollte. In seinem Konzept folgte er der Tradition, wie die Kunstwerke zuvor an den Wänden der Adelssitze ausgestellt worden waren. Die Gemäldegalerie war Jandlova zufolge damals ein kleines Unternehmen mit einem eigenen Kurator, der gleichzeitig auch das Amt des Kontrolleurs ausübte.
Er kümmerte sich nicht nur um die Installation der Gemälde, sondern auch um Führungen, Heizungen, größere Reparaturen sowie die Identifizierung und Kontrolle der Kunstwerke. Er sorgte dafür, dass nichts Schlimmes passierte. So bat er die Besucher beispielsweise, ihre Mäntel auszuziehen, damit kein Kunstwerk in ihren Taschen landete. Oder er nahm ihnen bei schlechtem Wetter Spazierstöcke, Hüte und Mäntel ab, damit die Galerie nicht feucht wurde.
Die Galerie hatte im 19. Jahrhundert einige bedeutende Förderer. Einer von ihnen war der Jurist und Rektor der Prager Universität, Jan Nepomuk Gaňka. Olga Kotková erinnert an ihn.
Ursprünglich wollte Gaňka uns 1866 eine viel größere Sammlung vermachen, doch seine Frau war dagegen, da sie etwas für ihr Zuhause behalten wollte. Er schenkte der Galerie jedoch eine Sammlung von 19 Werken, darunter etwa von Cranach oder aus dem Umkreis von Boots. Jedes Stück war eine Perle.
Nach mehreren Umzügen befand sich die Gemäldegalerie seit 1884 im Rudolfinum und war damit die einzige öffentliche und kostenlose Galerie in Prag. Von 1884 bis 1890 zählte sie über 200.000 Besucher. In der Zwischenkriegszeit zog das tschechische Parlament ins Rudolfinum und die Gemäldegalerie wurde Anfang der 1930er Jahre in die Zentralbibliothek der Stadt Prag verlegt. Kotková hebt die Periode der ersten tschechoslowakischen Republik unter dem Direktor Vincenz Kramáš als die Blütezeit der Galerie hervor. Nach 1931 sei es Kramáš gelungen, das Vermögen der Gemäldegalerie patriotischer Kunstfreunde schrittweise an den Staat zu übertragen. 1936 wurde ein Gesetz verabschiedet, mit dem Mittel für weitere Ankäufe bereitgestellt wurden. Der Staat überwies der Galerie jährlich 1 Million Kronen für die Erweiterung der staatlichen Sammlung alter Kunst. Weiter sagt Kotková:
Ich muss sagen, dass die Zeit von der Gründung der Tschechoslowakei im Jahr 1918 bis zum Zweiten Weltkrieg tatsächlich eine Zeit großer Entwicklung war, in der Kunstwerke in großer Zahl angekauft wurden.
So wurde 1937 unter anderem ein Gemälde von Francesco Goya erworben, das im letzten Saal des heutigen Rundgangs zu sehen ist. Es ist das einzige Werk von Goya in Tschechien. Die Nationalgalerie beherbergt zudem die größte Sammlung des italienischen Primitivismus außerhalb Italiens. In diesem Fall handelt es sich größtenteils um die ehemalige Sammlung des Habsburger Thronfolgers Franz Ferdinand d'Este. Olga Kotková:
Das Habsburger Eigentum wurde zwar unmittelbar nach 1918 konfisziert, doch diese Sammlung befand sich noch während des Zweiten Weltkriegs auf Schloss Konopiště. Der Direktor der Landesgalerie, Josef Cibulka, griff ein und brachte jene Werke, bei denen die Gefahr bestand, dass sie entwendet werden könnten, in die Räumlichkeiten der Galerie. Später, im Verlauf des Krieges, wurden die Sammlungen in Bunker außerhalb Prags gebracht. Cibulka schützte sie dadurch nicht nur vor Luftangriffen, sondern auch vor den deutschen Besatzern.
Der Zweite Weltkrieg sei für die Galerie eine sehr turbulente Zeit gewesen, so die Kunsthistorikerin. Der Name Nationalgalerie, den die Institution erst seit 1949 trägt, wurde damals zwar schon inoffiziell verwendet, offiziell hieß sie aber Böhmisch-Mährische Landesgalerie.
Erstaunlich ist, dass sie zum großen Teil von Tschechen verwaltet wurde. Direktor der Galerie während des Protektorats war Professor Josef Cibulka, ein Abbé mit relativ großem Einfluss. In jener Zeit wurde ein Erlass herausgegeben, wonach Kunstdenkmäler möglichst nicht aus dem Protektorat ausgeführt werden sollten. Es gab aber Ausnahmen, wie beispielsweise jüdische Sammlungen.
An einem der Bilder macht Kotkova auf eine ziemlich hohe Inventarnummer aufmerksam. Diese zeuge davon, dass das Gemälde vor relativ kurzer Zeit erworben wurde, erklärt sie den Hintergrund. Das Bild stammt aus der Sammlung des Textilunternehmers Richard Morawetz. Er war jüdischer Herkunft und emigrierte daher vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs aus der Tschechoslowakei.
Seine Sammlung wurde zunächst von den Nationalsozialisten und nach dem Krieg von den Kommunisten beschlagnahmt. Anfang der 1990er Jahre gab die Nationalgalerie diese Sammlungen ohne Gerichtsverfahren zurück, da alle wussten, dass es so richtig war. Und ich muss betonen, dass die Nachkommen uns dieses Gemälde zu einem sehr guten Preis zum Wiedererwerb anboten, nämlich für 1,5 Millionen Kronen. Außerdem verkauften sie uns noch ein wunderschönes Gemälde der heiligen Christina von Cranach, das einst einen Altar im Veitsdom schmückte. Sie setzten den Preis so fest, dass der Staat es sich leisten konnte, es zu erwerben. Denn Richard Morawetz wünschte sich, dass seine Bilder für die Öffentlichkeit zugänglich sind.
In anderen Fällen wurden die zurückerstatteten Werke von den Nachfahren der ursprünglichen Besitzer nicht an die Galerie verkauft, sondern dauerhaft geliehen. Dies betreffe auch den großen Passionsaltar von Hans Raffun aus dem Jahr 1499, so Kotkova.
Diese 11 Tafelbilder sind Leihgaben der Familie Kolovrat. Dieses altehrwürdige Geschlecht ist trotz mehrerer Familienzweige von Anfang an, also seit 1796, mit unserer Galerie verbunden. Die Gemälde wurden zunächst größtenteils verstaatlicht, doch die Nationalgalerie gab sie den Eigentümern nach 1989 zurück. Und jetzt werden die Werke als dauerhafte Leihgaben ausgestellt.
Die Geschichte der Galerie ist laut Kotkova von ständigen Kämpfen um die Räumlichkeiten sowie um die Vergrößerung der Sammlungen geprägt. Sie schließt ihre Führung mit einem Appell ab.
Immer wenn starke Persönlichkeiten an der Spitze der Galerie standen, spiegelte sich dies auch in den Ankäufen wider. Ob eine Ausstellung weniger oder eine mehr stattfindet, nehmen wir nur in dem jeweiligen Moment wahr. Doch die Hauptaufgabe der Galerie ist es, die Sammlungen aufzubauen. Die Ausstellungen wirken im Hier und Jetzt, aber wir müssen das Museum auch an unsere Nachfolger weitergeben. Und wir müssen es erweitern und pflegen. Auf den erworbenen Kunstwerken beruht der Reichtum, den wir den künftigen Generationen hinterlassen.
Margareta Kachlíková war das mit einem Bericht über die Geschichte der Prager Nationalgalerie, die vor 230 Jahren entstanden ist. Sie hat eine Wiederholung vom Februar dieses Jahres. Und damit sind wir fast am Ende der heutigen Sendung angelangt. Besuchen Sie uns auch auf Facebook. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneibergová. Sie hören Radio Prag International, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.